Manchmal reicht ein einziger Moment und alles kippt. Ein Fehler, eine Entscheidung, ein Augenblick der Unachtsamkeit. Jemand bremst zu stark auf der Autobahn und plötzlich entsteht ein kilometerlanger Stau. Ein falscher Klick in einem Unternehmen und ganze Existenzen geraten ins Wanken. Ein Mensch handelt. Und viele müssen mit den Folgen leben. Genau das machen Katastrophen aus. Und das Beunruhigende ist, dass Katastrophen selten nur die betreffen, die sie ausgelöst haben. Sie greifen weiter, sie ziehen Kreise, sie verändern Leben, die erstmal gar nichts dafür können. Und wir kennen das nicht nur irgendwie aus den Nachrichten, wir kennen das aus unserem eigenen Leben. Entscheidungen von anderen und wir müssen mit den Folgen leben. Aber auch manchmal andersrum. Unsere Entscheidungen und andere müssen mit den Folgen leben. Und irgendwann merkt man, dass das Problem bei so einer kausalen Kette nicht nur dieser eine Moment bleibt, den man nicht abschütteln kann, sondern eine neue Realität, die dort entsteht, in der man jetzt leben muss, ob man will oder nicht. Und genauso beschreibt die Bibel die Geschichte der Menschheit. Nicht als eine Reihe kleiner Fehler, die immer wieder mal kommen, sondern als eine große Katastrophe, nach der nichts mehr ist, wie es vorher war. Eine Welt, in der etwas Einzug hält, das vorher nicht da war. Nämlich die Sünde. Und mit ihr der Tod. Und genau an diesem Punkt setzt eben der zentrale Abschnitt im Neuen Testament aus dem Römerbrief an. Um die Frage zu beantworten, warum ist unsere Welt eigentlich, wie sie ist? Und damit auch, ob es einen Ausweg aus dieser Realität gibt. Der Apostel Paulus ergreift dieses Thema auf, weil er zeigen will, das Problem des Menschen ist größer als einzelne falsche Entscheidungen. Und darum spricht er auch nicht abstrakt irgendwie über das Böse und das Gute, sondern er nennt Namen. Vor allem einen Namen, Adam. Weil er deutlich machen will, hier beginnt, bei Adam beginnt etwas, das die ganze Menschheit prägt. Und die entscheidende Frage, die Paulus hier stellt, ist nicht, wer ist schuld? Das ist ganz wichtig. Wir neigen dazu, das immer als erstes beantworten zu wollen. Wer ist schuld? Sondern die Frage, die er beantworten will, ist, gibt es einen Weg aus dieser Realität? Und genau dieser Frage gehen wir heute nach, wenn wir uns Schritt für Schritt diesen Text aus Römer 5 anschauen. Paulus stellt hier Adam und Jesus gegenüber, weil er zeigen will, in beiden Fällen hat das Handeln eines Menschen Auswirkungen, die viele betreffen. Und dieser Text aus Römer 5, das ist kein einfacher Text. Der ist voll von theologischen Aussagen und der ist so dicht gepackt, dass ich gar nicht zeitlich schaffe, auf alles einzugehen, was zu diesem Text eigentlich zu sagen wäre. Wir wollen aber das große Ganze uns anschauen und dieser Text reicht tiefer als alltägliches Denken über Schuld, Verantwortung und Gerechtigkeit. Und ich möchte eine Frage als zentrale Frage mit in diese Predigt mit reinnehmen. Und ich wünsche mir, dass wir diese Frage die ganze Predigt lang im Kopf behalten. Nämlich die Frage, wer beeinflusst mein Schicksal? Adam oder Jesus Christus? Wer beeinflusst mein Schicksal? Adam oder Jesus Christus? Und um das zu verstehen, müssen wir zuerst begreifen, wie Paulus diese Katastrophe beschreibt. Hier nochmal der Beginn des Textes. Paulus beginnt seine Argumentation nicht bei irgendwie einzelnen moralischen Verfehlungen. dass er sagt, der hat das getan, der hat das gesagt und nicht bei individuellen Schuldfragen. Er setzt viel grundlegender an, bei der Realität, die alle Menschen teilen. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und dann kommen wir zu der Realität. Und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Durch einen Menschen ist die Sünde in diese Welt gekommen. Und mit der Sünde der Tod, und zwar der Tod in einem doppelten Sinne. Einmal der geistliche Tod, das heißt Trennung. Der Mensch kann nicht mehr Gemeinschaft mit Gott haben. Seitdem der Mensch, wenn wir geboren werden, wir werden in eine Trennung hineingeboren. Das ist diese neue Realität, in der wir leben. Das ist nicht wie Adam, der, als er von Gott geschaffen wurde, in der Gemeinschaft mit Gott lebte, sondern wir werden in den Tod hineingeboren, in der Trennung zu Gott. Aber auf der zweiten Weise spricht Paulus hier natürlich auch vom körperlichen Tod, der uns alle irgendwann in unserem Leben ereilen wird. Und das ist das ganze Dilemma. Und mit diesen Versen beschreibt Paulus keinen bloßen Ablauf von irgendwie Ursache-Wirkung, irgendwie in einem moralischen Sinne, sondern eben diese neue Wirklichkeit, die mit Adam begonnen hat und seitdem alle Menschen umfasst. Mit Adam beginnt nicht einfach eine Geschichte voller menschlicher Fehler, sondern eine neue Welt, in der Sünde und Tod die beherrschende Macht geworden sind. Und da ist auch auffällig, welches Wort Paulus hier benutzt. Er spricht von der Herrschaft der Sünde und des Todes. Der Tod ist kein natürlicher Begleiter. Er ist nichts, was dazugehören sollte zum Leben, sondern er zeigt, dass etwas grundsätzlich aus dem Gleichgewicht geraten ist. Wo der Tod herrscht, da ist Leben eben nicht mehr in seiner ursprünglichen Bestimmung bei Gott verankert. Und an dieser Stelle ahnt Paulus einen Einwand, der sich bei einigen seiner Zuhörer wahrscheinlich sofort meldet. Denn der Gedanke ist folgender, den seine Zuhörer möglicherweise haben könnten. Wenn der Tod die Folge von Sünde ist, dann liegt ein folgender Gedanke nahe, nämlich, ohne Gesetz kann es doch keine wirkliche Schuld geben, oder? Wenn ich nicht weiß, was falsch und richtig ist, wie kann ich dann dafür den Tod bekommen? Und wie kann ich dafür schuldig sein? Und ohne Schuld, könnte man ja meinen, dürfte es halt eben diesen Tod nicht geben. Und dieser Einwand, der kommt zwar aus dem jüdischen Denken, aber er ist auch uns nur allzu bekannt. Dass man sagt, ich wusste das nicht, also kann ich doch nicht die Konsequenzen dafür tragen. Aber genau auf diesen Einwand geht Paulus jetzt ein. Und er sagt, sein Argument ist folgendes: Schon lange bevor Gott seinem Volk das Gesetz gegeben hat, war Sünde in der Welt. Nicht in der Weise, wie es nachher mit dem Gesetz war, dass quasi man sagen könnte, die Menschen haben genau die gleich großen Fehler gemacht wie davor. Er macht da schon einen Unterschied und sagt, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen jemandem, der weiß, was richtig und falsch ist und das Falsche tut, und jemand, der es nicht weiß und das Falsche tut. Trotzdem, und das ist sein Argument, das ist ganz wichtig zu verstehen, sagt er, das Problem ist ja trotzdem da. Der Tod war auch schon vor Mose da, bevor das Gesetz gegeben wurde. Damit macht er nochmal eben deutlich, es geht nicht um die einzelnen Fehler, sondern du wirst in eine Realität hineingeboren, die schon das Problem ist. Und hier wird ein ganz wichtiges Thema groß gemacht. Nämlich, das ist ein zentraler Text der für die Erbsündenlehre steht. Und da genau einzugehen, was das alles ist, wird das Fass viel zu groß machen. Aber einen Satz sollten wir da uns im Blick behalten. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Wir leben unter dieser Herrschaft der Sünde. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Die Herrschaftsverhältnisse sind grundlegend verändert. Das bedeutet nicht, dass Menschen unschuldig wären oder keine Verantwortung für ihre Taten tragen. Trotzdem sind wir es, die immer noch diese Dinge tun. Aber wir werden in eine Welt geboren, die schon böse ist. Und wir werden mit einem Hang geboren, der uns dazu zieht, das Böse zu tun. Wir sind eben nicht in einer Realität, bei der wir bei Null anfangen können. Und genau darin liegt die Hauptbetonung dieses Abschnitts. Die Menschen leiden unter den Auswirkungen von Adams Sünde. Sie tragen die Folgen einer Katastrophe, die lange vor ihnen geschehen ist, aber bis heute wirkt. Vielleicht hilft da ein Bild. Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl liegt inzwischen fast 40 Jahre zurück. Ausgelöst durch menschliches Versagen explodierte ein Reaktor. Und obwohl dieses Ereignis lange zurückliegt, sind seine Folgen bis heute spürbar. Noch immer ist die Gegend radioaktiv belastet. Noch immer leiden Menschen da durch die Radioaktivität an Krebs und auch die ganze Natur. Obwohl sie selber nichts zu dieser Katastrophe beigetragen haben. Und ich weiß, der Vergleich hinkt, weil wir direkt wieder die Frage nach der Schuld haben. Wieso ist das so? Die Menschen können doch nichts dafür. Ja, in Tschernobyl können sie nichts dafür. Wir können auch nichts dafür. Kleine Kinder können nichts dafür, dass sie in diese Welt geboren werden. Und das ist die Tragödie. Dass Adam Sünde die Folgen bis heute zu diesen Folgen führt. Das ist der Grund, warum Leute sterben. Das ist der Grund, warum es Krankheit, Leid und Zerbruch in dieser Welt gibt. Warum Ehen zerbrechen. Warum es Gewalt, Unrecht und Missbrauch gibt. Wisst ihr, ich habe in letzter Zeit immer wieder mit Schülern und anderen Menschen gesprochen, die einfach unter der aktuellen Situation der Welt sehr leiden. Menschen, die merken, diese Welt, sie ist aus den Fugen geraten. Menschen, die depressiv werden, weil sie spüren, dass diese Realität nicht trägt. Die Bibel sagt, das ist nicht Zufall. Es ist Ausdruck einer gefallenen Welt. Einer Welt, in der der Tod herrscht. Und natürlich kommt da noch unsere eigene Schuld hinzu. Wir sündigen selbst und wir leiden unter der Sünde anderer. Und das alles, wenn man rauszoomt, liegt daran oder hat darin angefangen, dass Adams Sünde uns alle mitgerissen hat. Und das klingt erstmal ungerecht. Und ich glaube, deswegen spricht Paulus hier auch weiter. Weil wenn Paulus hier aufhören würde, würde er uns hoffnungslos zurücklassen. Aber genau das tut er nicht. Denn jetzt kommt er von Adam, dem Auslöser der Katastrophe, zu Jesus Christus, dem Erlöser aus dieser Katastrophe. Genau an dieser Stelle setzt Paulus an und er lässt sie nicht einfach stehen. Aber er verharmlost sie auch nicht. Und deswegen beginnt er eben mit diesem bewussten Gegensatz. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Und er sagt, Leute, das ist ein Unterschied. So, wir haben Adam auf der einen Seite und Christus auf der anderen Seite. Und da ist ein meilenweiter Unterschied dazwischen. Damit greift Paulus eben die Logik auf, die er zuvor entfaltet hat. Er sagt, durch den Ungehorsam des einen Menschen ist eine neue Realität entstanden, in der der Tod herrschte und viele mit hineingezogen wurden. Und ja, Adams Handeln hatte reale, weitreichende Konsequenzen, die niemand von uns leugnen kann. Aber Paulus macht jetzt deutlich, dass Gottes Handeln in Christus Jesus nicht einfach auf derselben Ebene bleibt, sondern er überbietet diese Realität. Nicht umsonst benutzt er hier die Redewendung, denn wie viel mehr. Er möchte damit zeigen, dass Gottes Gnade nicht nur eine Antwort ist, sondern dass diese Antwort größer ist als all das, was Adam zerstören konnte. Wenn Adams Tat auf einer Skala von 1 bis 10 gemessen worden würde, dann würden wir natürlich sagen, ey, Adams Tat, es hatte Auswirkungen von 10. Der Tod ist jetzt da, die Sünde herrscht, es betrifft uns alle. Wir können gar nicht sagen, dass es nur Auswirkungen, kleinere Auswirkungen hat. Aber wenn wir messen, was Christus getan hat, dann müssen wir sagen, die Skala ist gar nicht messbar. Auch wenn die Skala nur von 1 bis 10 geht. Das, was Christus getan hat, ist so viel größer. Ihr Lieben, wir können die Gnade Gottes nicht überbewerten. Das können wir nicht. Wir können nie zu klein von der Gnade Gottes reden. Die Gnade Gottes ist ein dramatisch, gravierendes Ereignis, was auf Golgatha passiert ist. Paulus beschreibt hier nicht einfach eine bloße Korrektur oder Reparatur des Schadens, sondern dass Gott etwas neu macht. Gott gleicht nicht einfach nur Schuld aus. Er schenkt etwas, das es vorher nicht gab. Und genau an dieser Stelle beantwortet Paulus die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Denn erstens, Paulus sagt nicht, Gott übergeht die Schuld irgendwie. Oder er relativiert sie. Er sagt auch nicht, dass Gott die Maßstäbe irgendwie herunterschraubt, um dem Menschen entgegenzukommen. Vielmehr zeigt er, Gott handelt gerecht, indem er diese Katastrophe beantwortet. Hätte Gott, wäre nicht ans Kreuz gegangen, dann hätte man die Frage stellen können, ob Gott überhaupt gerecht ist. Weil wir jetzt quasi unter diesen Folgen leiden müssen. Aber Paulus argumentiert hier sehr konsequent. Er sagt, wenn durch die Übertretung des einen der Tod und die Sünde für alle gekommen ist, dann geht es aber auch andersrum. Und das ist das, was Gott dann tut. Dann kann auch durch den Tod des einen die Gnade im Überfluss über alle strömen. Und wie er das sagt, dass im Leben werden wir herrschen durch den einen Jesus Christus. Es geht ihm dabei nicht nur darum zu zeigen, dass Menschen gerettet werden oder irgendwie dem Tod entkommen, sondern dass sich die Herrschaftsverhältnisse grundlegend ändern. Der Tod ist besiegt, die Sünde ist besiegt. Und darum herrscht jetzt unter Christus das Leben. Wo vorher der Tod regierte, soll das Leben jetzt regieren. Wo vorher die Sünde das letzte Wort hatte, soll jetzt Gnade das letzte Wort haben. Es geht um nichts Geringeres als eben diesen Herrschaftswechsel. Aber Paulus, er bleibt hier auch nicht stehen. Nachdem er zeigt, dass Gott die Katastrophe nicht nur ausgleicht, sondern überbietet, führt er seinen Gedanken zu Ende und er macht deutlich, was diese neue Realität konkret bedeutet. Denn wenn die Gnade wirklich herrscht, dann verändert das nicht nur unsere Vergangenheit, sondern unsere ganze Zukunft. Denn Paulus kommt hier zum Höhepunkt seiner Argumentation. Nachdem er gezeigt hat, dass die Katastrophe der Menschheitsgeschichte real ist und dass Gottes Gnade diese Katastrophe nicht nur beantwortet, macht er deutlich, was diese neue Wirklichkeit ganz konkret bedeutet. Denn die Tat Jesu Christi, sie bleibt nicht abstrakt, sondern sie beantwortet die zwei Fragen, die jeden Menschen im Laufe seines Lebens beschäftigen. Nämlich die Schuldfrage und die Sinnfrage. Zunächst geht Paulus auf die Schuldfrage ein. Er schreibt, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Paulus, er benutzt hier bewusst die Sprache des Gerichts. Die Verdammnis ist kein Gefühl, sondern ein Urteil, das gesprochen wird. Adams Tat führte zu einem richterlichen Schuldspruch, der Konsequenzen hatte. Und weil wir alle zu dieser Menschheit gehören und weil wir selbst sündigen, stehen wir unter diesem Urteil. Und viele Menschen plagen sich mit der Schuld ihres Lebens. Karl Menninger, ein Psychiater, der vor einigen Jahren noch gelebt hat, sagte einen ganz interessanten Satz. Er sagte, wenn ich Patienten aus psychiatrischen Kliniken überzeugen könnte, dass ihre Sünden vergeben sind, könnten 75% von ihnen am nächsten Tag nach Hause gehen. Das sagt er nicht als Pastor, sondern als Psychiater. Er sagt, das ist das, womit sich viele Menschen in ihrem Leben quälen. Die Schuldfrage. Da ist etwas, das ich nicht wegkriege. Ich kriege es nicht wieder gut gemacht. Ich habe Schuld auf mich geladen. Wir können die Sünden nicht einfach zurücknehmen und die Zeit zurückdrehen. Du bist schuldig vor Gott. Aber Paulus bleibt dort nicht stehen. Er sagt, durch die Tat Jesu Christi kommt es zu einer Rechtfertigung des Lebens. Das bedeutet, Gott spricht dich frei. Nicht, weil die Schuld irgendwie verharmlost ist, sondern weil sie getragen wurde. Jesus lebt das Leben, das Adam hätte leben sollen. Er ist gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Und am Kreuz wird Schuld nicht ignoriert, sondern bezahlt und gerichtet. Und genau deshalb kann Gott Sünder gerecht sprechen. Darum kann Paulus später sagen, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das Urteil über das Leben eines Christen lautet nicht mehr schuldig, sondern freigesprochen. Das ist keine Selbstberuhigung, sondern eine objektive Zusage Gottes. Und damit ist die Schuldfrage geklärt. Wir müssen es nur verstehen und annehmen. Doch Paulus bleibt hier nicht stehen. Denn selbst wenn Schuld vergeben ist, bleibt immer noch die Frage, wozu das alles? Was ist der Sinn des Lebens, wenn am Ende doch der Tod steht? Paulus greift diese Frage auf, wenn er schreibt, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen Sünder in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. Und in den nächsten Versen schreibt er, denn wie durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gnade der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Der Tod hatte das letzte Wort, aber jetzt nicht mehr. Durch Jesus Christus wird der Tod entmachtet. Paulus spricht hier bewusst nicht nur vom Leben nach dem Tod, sondern von Herrschen im Leben. Das bedeutet, dieses Leben ist nicht mehr ein sinnloses Kreisen zwischen Arbeiten, Essen, Schlafen und irgendwann dann das Grab, sondern ein Leben mit Ziel, mit Hoffnung und mit Zukunft. Vielleicht kennt ihr diese Erfahrung von Beerdigung, dass die Beerdigung schnell gehen muss, weil da schon der nächste Sarg wartet. Da drängt sich die Frage aus, was soll das alles, wenn der Tod doch sowieso kommt? Aber Paulus sagt, nein, für die, die zu Christus gehören, gilt, das Beste kommt noch. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich mal gehört habe über eine ältere Frau, die kurz vor ihrem Tod sich nochmal mit der Familie traf, um über die Beerdigung zu sprechen. Und sie sprach der Familie einen Wunsch aus. Sie bat die Familie und sagte, könntet ihr bitte einen Nachtischlöffel mir in mein Grab legen? Die Frage ist, warum macht man sowas? Die Familie war auch ganz verwundert und fragte, warum sie das denn möchte. Und sie sagte dann, na, immer wenn ich zu Besuch war, das Erste, was ich gemacht habe, ist zu gucken, ob ein Nachtischlöffel noch auf dem Tisch liegt. Weil dann wusste ich, das Beste kommt noch. Ihr Lieben, das ist das, was sie auch im Tod bezeugen wollte. Der Nachtischlöffel sollte ein Symbol sein für jeden, der das sieht, dass er weiß, das Beste kommt noch. Und das möchte ich dir zusprechen als Kind Gottes. Auch wenn wir durch das Leben gehen und manchmal Zeiten der Schwermut erleben. Und vielleicht erlebst du gerade, wie dich die Gedanken überfallen und eine Perspektivlosigkeit in dein Leben einzieht. Und du bist fertig mit allem. Und plötzlich ergibt nichts mehr Sinn. Denk daran, das Beste kommt noch. Und die Sinnfrage bekommt eine neue Antwort, weil das Leben ein Ziel hat, das über dieses Leben hinausreicht. Die Frage, die aber bei allem steht, wer beeinflusst mein Schicksal? Adam oder Christus? Wilhelm Busch war ein begnadeter Prediger und Jugendpfarrer in Essen. Und er schrieb ein Buch, Jesus, unser Schicksal. Und in dem Buch legt er dar, dass sich alles an der Person Jesus entscheidet. Alles in unserem Leben, alles in deinem Leben. Und vielleicht, ich kenne dich nicht, aber vielleicht stellst du dir die Frage, Gott, ja okay, aber warum Jesus? Warum reden die hier so viel über Jesus? Vielleicht besuchst du schon länger diese Gemeinde oder schaust im Livestream zu und dir wird ein bisschen zu viel über Jesus geredet. Weißt du warum? Weil sich alles an Jesus entscheidet. Er ist der, der die Rettungstat vollzogen hat. Und wenn wir auf ihn vertrauen, dann bestimmt nicht Adam unser Schicksal, sondern Christus bestimmt unser Schicksal. Es ist sein Werk, auf das wir vertrauen. Und deswegen möchte ich dich heute ganz konkret einladen. Wenn du feststellst, dass du eigentlich noch unter der Herrschaft Adams lebst und du Jesus noch nicht dein Leben anvertraut hast, dann lade ich dich ein, heute diese Entscheidung zu treffen. Die Realität, die Adam uns bietet, ist eine Katastrophe. Aber die neue Realität, die Jesus uns gibt, ist das Leben. Denn Gnade besiegt die Sünde. Paulus schreibt weiter, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunahm. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus schließt diesen großen Gedankengang mit einer letzten entscheidenden Zusage. Er sagt nicht, dass die Sünde klein gewesen sei, Im Gegenteil, er sagt, sie ist groß geworden, vor allem noch durch das Gesetz, weil sie sichtbar wurde. Und so wurde immer mehr und mehr Sünde angehäuft. Und die Welt ist voller Bösem und Sünde. Und jeden Tag wird ganz viel Sünde angehäuft. Und wenn man sich die Nachrichten anschaut, dann wird man depressiv, weil man nur so viele schlechte Nachrichten hört. Und man denkt, diese Welt hat kein Ende. Aber Paulus setzt eben einen anderen Schlusspunkt und er sagt, wo aber die Sünde zugenommen hat, da ist die Gnade überreich geworden. Die Gnade Gottes gibt es im Überangebot. Sie ist nicht so, dass die Gnade Gottes so gerade eben alles abdeckt, sondern sie ist größer als das. Die Gnade siegt über Sünde, sie ist wunderbar. Gott will nicht, dass die Sünde das letzte Wort hat. Dennoch ist die Sünde so schlimm und wir wollen die Sünde nicht kleinreden, aber wir wollen Gnade einfach großreden. Das mit der Sünde ist vergleichbar wie mit einem Waldbrand. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Waldbrände der letzten Jahre erinnern. Da gab es in vielen Ländern sehr, sehr schlimme Brände. Und ein Experte sagte mal über einen Waldbrand, dass es nicht möglich ist, dieses Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Und dass man einfach nur hoffen muss, dass nicht alles zerstört wird. Wisst ihr, die Sünde gerät aus den Fugen. Wenn wir das Leben anschauen, dann sehen wir, die Katastrophe hat niemand im Griff. Weder die Politik noch sonst jemand kann da helfen. Aber wo die Sünde groß ist, ist die Gnade mächtiger geworden. Wir sehen hier auf dem Bild einen Löschhubschrauber. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, das Wasser, ein bisschen Wasser, was er da auskippt. Aber mit der Gnade ist es nicht so. Die Gnade ist wie ein Ozean, der auf so ein Feuer ausgegossen wird. Da bleibt nichts mehr übrig von diesem Feuer. Sie erstickt alles und bringt neues Leben hervor. Das ist die gute Nachricht des Textes. Die Katastrophe hat Macht, aber Gnade ist mächtiger. Schau mal, wenn du dir gerade einredest, vielleicht auch du, der du im Livestream zuhörst, wenn du denkst, ich kann nicht zu Gott kommen, da ist zu viel passiert in meinem Leben, dann möchte ich dir sagen, die Gnade ist größer. Und wenn du vielleicht auch als Christ sagst, dass dich dein Leben gerade runterziehst und vielleicht fühlst du dich so, dass sich die Sünde beherrscht, weißt du, was die eigentliche Realität ist? Du bist kein Sklave der Sünde. Die Gnade möchte in deinem Leben herrschen. Gott möchte dir vergeben. Gott will dich wieder aufrichten und dir helfen, im Sieg zu leben. Sag ja. Ich will bei allen Unzulänglichkeiten auf die Gnade setzen. Setz auf die Gnade. Schau auf die Gnade. Weil die Veränderung geschieht nicht durch Anstrengung. Da scheitern wir an unserer Selbstdisziplin. Sondern indem wir auf die unglaubliche Gnade, die Schönheit Gottes schauen. Das verändert mich. Die Sünde hat nicht das letzte Wort. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Die Gnade, sie hat das letzte Wort. Amen.